SR Info. Bilanz am Mittag.
Mit Sarah Sasso. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir schauen auf den ersten Jahrestag des BSW. Vor genau einem Jahr wurde das Bündnis Sarah Wagenknecht gegründet. Ebenfalls vor einem Jahr gingen wütende Bauern auf die Straßen. Die sogenannten Bauernproteste waren eines der Gesprächsthemen. Was ist ein Jahr danach davon übrig? Und Donald Trump sorgt vor seinem Antritt als US-Präsident mit Forderungen auch an die NATO-Staaten für Verwunderung.
SR Info.
Heute vor einem Jahr hat Sarah Wagenknecht ihre Partei, die Partei Bündnis Sarah Wagenknecht, gegründet. Die Vorsitzende ist Sarah Wagenknecht. Und noch kein halbes Jahr nach der Gründung, da war das BSW schon bei der Europawahl im Mai, recht erfolgreich, schaffte direkt 6,2%. Mittlerweile regiert die Partei in Brandenburg und Thüringen mit. Und über das BSW und seinen schnellen Erfolg spreche ich jetzt mit Politikwissenschaftler Dirk van den Boom. Herr van den Boom, wieso ist denn das BSW so schnell so erfolgreich gewesen?
Also zum einen liegt es natürlich an der namensgebenden Parteivorsitzenden, die über eine große persönliche Popularität verfügt. Zum anderen gelingt es dem BSW in seiner Programmatik sowohl rechte als auch linke Themen aufzugreifen und sie auf eigene Art miteinander zu verbinden und damit auch ganz unterschiedliche und offensichtlich breite Schichten von Wählerinnen und Wählern anzusprechen.
Also Themen, die das BSW ja vor allem besetzt, sind eine strenge Asylpolitik, Energieversorgung auch mit Gas und ein freundschaftliches Verhältnis zu Russland. Und mit seinen Stoßrichtungen dabei, da kann das BSW ja auch damit rechnen, in den Bundestag einzuziehen. Das zeigen zumindest aktuelle Umfragen. Wer sind denn diese Wählerinnen und Wähler?
Also wir haben da ganz unterschiedliche Schichten, denn Sie dürfen nicht vergessen, die Themen, die Sie angesprochen haben, ja, die sind eher auf dem rechten Rand des Diskurses angesiedelt. Gleichzeitig fordert das BSW, und darin unterscheidet es sich etwa zum Beispiel von Parteien wie der AfD, einen starken Sozialstaat, einen Wohlfahrtsstaat, der sich sehr fürsorglich und umfassend um die Bürgerinnen und Bürger kümmert. Und damit spricht man natürlich auch Leute an, die Abstiegsängste haben, die ökonomische Verluste in der Wirtschaftskrise haben hinnehmen müssen, die einfach Zukunftsängste umtreibt und die dann auch bereit sind, die etwas rechteren Themen mit zu akzeptieren, wenn nur das für sie wichtige Thema umgesetzt wird. Und diese Breite der Ansprache führt eben dazu, dass man eine ganze Reihe von Menschen ansprechen kann, die sich aus verschiedenen Gründen zurückgesetzt, nicht wahrgenommen oder eben in ihren eigenen Vorstellungen nicht respektiert sehen.
Jetzt schauen wir mal auf Saarland. Der saarländische Landesverband des BSW, der hat sich im vergangenen März gegründet und auch hier hat die Partei eine hohe Zustimmung. Der jüngste Saarland-Trend, der ist von Ende September 2024 und der weist der Partei rund 10% an Stimmen zu. Aber Parteimitglieder hier gibt es nur 29. Das mutet ja schon so ein bisschen seltsam an. Ist aber offenbar so gewollt, ne? Was steckt denn dahinter?
Das ist so gewollt insofern, als dass die Aufnahmepraxis des BSW sehr zentralistisch ist und sehr restriktiv. Das heißt, es ist nicht wie in anderen Parteien üblich, dass die Untergliederungen selbstständig und autonom Mitglieder aufnehmen, sondern das läuft alles hier zentral über den Bundesvorstand und zum Teil persönlich über die Bundesvorsitzende, Frau Wagenknecht. Und das führt dann dazu, dass die Aufnahme auch sehr schleppend ist. Es liegen wohl auch sehr viele Anträge vor, die einfach auch noch nicht bearbeitet worden sind. Hintergrund dessen ist aber natürlich das Ansinnen der Partei zu vermeiden, dass irgendwelche Querulanten, die man nicht unter Kontrolle hat, nachher in die Partei reingehen. So ein bisschen dafür im Vorfeld bereits für Ruhe im Karton zu sorgen. Wir haben mittlerweile gemerkt, dass das nicht so richtig funktioniert.
Damit könnte man ja aber auch die schon lange dann auf eine Mitgliedschaft warten, vergraulen und die vielleicht dann doch sagen, nee, das ist vielleicht doch nicht meine Partei, wenn die mich gar nicht erst aufnehmen wollen.
Das ist richtig. Dafür gibt es dieses Konstrukt der Unterstützerkreise, in denen es ja viel mehr Leute gibt, die sozusagen ohne Parteimitgliedschaft den BSW unterstützen mit der Aussicht oder dem Versprechen einer späteren Parteimitgliedschaft. Das kann eine Weile auch funktionieren, vielleicht auch jetzt vor der Bundestagswahl noch einmal zusammenschweißen. Aber ich glaube nicht, dass die jetzige Vorgehensweise eine dauerhafte Lösung sein kann.
Ja, und dann haben wir hier im Saarland ja auch noch Oskar Lafontaine. Welche Rolle spielt er denn eigentlich beim BSW und vor allem im Saarland?
Naja, er spielt jetzt keine Rolle funktionsweise mehr zu. Ich meine, er hat den letzten Landesparteitag eröffnet, wo die Liste aufgestellt wurde. Das heißt, er ist schon noch so ein bisschen ja der große alte Vater der Partei und diese Rolle spielt er sicher auch. Und gerade für die älteren Wählerinnen und Wähler mag es so sein, dass wenn er im Wahlkampf auftritt, das auch noch einiges zieht. Aber ich denke, dass der Glanz von Oskar Lafontaine allein schon altersbedingt jetzt langsam verblassen wird. Das ist aber nicht schlimm, denn wir haben mit der Sarah Wagenknecht eine andere Kandidatin, eine Spitzenfrau, die diesen Glanz sehr stark ausstrahlt. Und ich denke, das wird im Saarland auch weiterhin nachhallen.
Ja, deren Glanz ausstrahlt. Sarah Wagenknecht, sie hat ja auch ihre Partei nach sich benannt. Aber wie lässt sich das denn interpretieren? Eine Partei als ein Zusammenschluss von Menschen, die ein Ziel haben. Aber hier in dieser Partei steht ja eigentlich Sarah Wagenknecht absolut im Mittelpunkt. Wie wird sie das denn überhaupt akzeptieren, auch noch andere Menschen zuzulassen an der Parteispitze?
Ja, das ist ja bereits jetzt schwierig. Wir haben ja Streitigkeiten bereits in auch den sehr kleinen Landesverbänden. In Hamburg haben wir gerade die Neuwahl eines Landesvorstandes. Wir haben auch Rücktritte gehabt im Saarland, auch zu politischen Fragen. Das heißt, dieser Wunsch von Frau Wagenknecht, das alles einigermaßen unter Kontrolle zu halten, der lässt sich ja jetzt schon nicht mehr erfüllen. Und der Hinweis, dass das BSW sich nach der Bundestagswahl auch umbenennen wird, das heißt, der Name Sarah Wagenknecht nicht mehr so dominant in der Partei sein wird, zeigt, denke ich, auch ein wenig die Einsicht, dass das für den Staat, für den Beginn, das Bekanntmachen der Partei eine hilfreiche Konstruktion gewesen ist, um aber eine dauerhafte Organisation auch in die Breite hin zu gewährleisten, eher hinderlich. Naja, und jetzt sucht man ja nach einem neuen Inhalt für das Abkürzungskürzel BSW. Mal schauen, was dabei an Vorschlägen zusammenkommt.
Sagt Politikwissenschaftler Dirk van den Boom. Vor einem Jahr hat sich die Partei Bündnis Sarah Wagenknecht gegründet. Und das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Letzter Tag heute der CSU-Klausur im bayerischen Kloster Seeon. Und in diesem Jahr steht natürlich alles unter dem Stern der anstehenden Bundestagswahl und der heißen Phase des Wahlkampfs. Heute zum Abschluss der Tagung hat sich noch ein hoher Gast angekündigt, der Kanzlerkandidat der Union, Friedrich Merz. Aus Kloster Seeon berichtet Anita Fünfinger.
Alexander Dobrindt spart nicht mit freundlichen Worten. Im Gegenteil, er ist geradezu überschwänglich. Die CSU freue sich auf Friedrich Merz und wörtlich, wir tragen ihn mit großer Überzeugung, Freude und Leidenschaft. Landesgruppenchef Dobrindt macht das auch daran fest, dass sich die CDU vor allem beim Thema Migration auf die CSU zubewegt habe. Man sei sich näher, als das in den vergangenen Jahren der Fall war. Die CSU hat ihre Vorschläge zum Thema Asyl und Migration noch einmal eine Spur härter aufgeschrieben. Allerdings hat die CDU nie dagegen protestiert. Die Botschaft, die von dieser demonstrativen Einigkeit ausgehen soll, ist klar. Zwischen CDU und CSU passt kein Blatt. Und in Klammern dahinter steht die Mahnung, so etwas wie 2021 darf sich nicht wiederholen. Und so wollen also heute Mittag die Parteichefs Friedrich Merz und Markus Söder in inhaltlicher wie persönlicher Verbundenheit gemeinsam in die heiße Wahlkampfphase starten. Oder wie Söder betont, so viel Gemeinsamkeit war nie.
Ja, also es ist ja kein Geheimnis, dass das Motto eben zwischen CDU und CSU nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen gelautet hat. Aber grundsätzlich ist man sich eben jetzt einig. Das betonte Merz auch nochmal in der ARD vor seinem Besuch in Bayern.
Dass es unterschiedliche Auffassungen in einigen Themen gibt, dass natürlich auch die jeweilige Lage der eigenen Landesregierung ein bisschen das Denken mitbestimmt, ist doch völlig klar. Wichtig ist, dass wir uns in den bundespolitischen Themen zwischen CDU und CSU sehr einig sind und dass wir jetzt mit einem guten Programm in diesen Bundestagswahlkampf gehen und dass wir gemeinsam das Land wieder auf Kurs bringen wollen, Deutschland wieder nach vorne bringen wollen. Und das ist die wichtige Aufgabe, die wir haben und der stellen wir uns gemeinsam.
Der Kanzlerkandidat der Union, Friedrich Merz, wird heute zu Gast sein bei der Klausurtagung der CSU in Bayern. Unsere Gesellschaft, die wird immer älter. Die Zahl der über 80-Jährigen wird voraussichtlich von heute rund 6 Millionen auf 8 bis 10 Millionen im Jahr 2050 steigen, so die Schätzungen. Und das stellt uns natürlich alle vor neue Herausforderungen. Und um die geht es im sogenannten Altersbericht. Den stellt Seniorenministerin Paus von den Grünen heute vor. Aus Berlin, Dietrich Karl-Meurer.
Die Gesellschaft wird immer älter, das zeigt der Altersbericht der Bundesregierung auf. So könnte bis 2050 die Zahl der über 80-Jährigen stark anwachsen. Von heute rund 6 auf bis zu 10 Millionen. Damit wächst der Pflegebedarf erheblich. Der Bericht zeigt auf 250 Seiten, ältere Menschen leben heute so vielfältig wie nie zuvor. Viele bleiben bis ins hohe Alter aktiv und engagieren sich. Aber einige stoßen auf Hürden, die ihre gesellschaftliche Teilhabe erschweren. Besonders benachteiligt sind ältere Frauen, vor allem solche mit Migrationshintergrund. Trotz insgesamt verbesserter finanzieller Lage sind 17-19% der über 65-Jährigen armutsgefährdet. Bundesseniorenministerin Paus von den Grünen betont, dass ältere Menschen gleiche Chancen auf Teilhabe brauchen, unabhängig von Geschlecht, Herkunft oder sozialer Lage. Der Bericht enthält mehr als 30 Empfehlungen an Politik und Gesellschaft, um das Ziel zu erreichen, dass ältere Menschen ihr Leben selbstbestimmt gestalten können. Etwa eine bessere finanzielle Unterstützung älterer, eine Gesundheitsversorgung, die unterschiedliche Bedürfnisse berücksichtigt, oder Maßnahmen gegen Diskriminierung.
Und was genau drinsteht in diesem Altersbericht, das hören wir heute Abend nochmal in der SR-Infobilanz am Abend. Das war ein Aufsehen vor einem Jahr. Riesige Traktoren und Landmaschinen in der Saarbrücker Innenstadt. Stundenlang ist man nicht durchgekommen durch die Straßen. Kundgebungen mit mehreren tausend Menschen. Das waren die Bauernproteste. Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat, das war der sogenannte Traktordiesel. Landwirte zahlen weniger für ihren Diesel und das wollte die Ampelkoalition abschaffen. Und das führte dann zu Wut, nicht nur bei den Landwirten. Aber was ist ein Jahr danach von dieser Wut geblieben? SR-Info-Reporterin Semin Sagdegi hat darüber mit einem Gemüsebauern aus Saarlouis-Liesdorf gesprochen.
Auf dem Hof der Familie Lohnsdorfer in Liesdorf ist es im Moment ruhig, zumindest was den Gemüsebau angeht. Hinten auf dem Acker wächst ein bisschen Feldsalat, ansonsten ist das meiste geerntet. Der Bau einer großen Lagerhalle für Zwiebeln und Kartoffeln ist im Moment gerade das Projekt für Marco Lohnsdorfer und seine Familie, die den Hof in der fünften Generation betreiben. Mehrere hunderttausend Euro kostet der Bau.
Große Investition, ja. Ich denke, jetzt in meinem Alter, in meinem jungen Alter, muss man da jetzt auch was tun. Gerade in der jetzigen Zeit, entweder geht man vorwärts oder man bleibt halt stehen. Ne?
Immer mehr entscheiden sich für Stehenbleiben. Es finden sich immer häufiger keine Nachfolger für landwirtschaftliche Betriebe im Saarland. Auch der 28-jährige Marco Lohnsdorfer weiß nicht, ob er den Hof irgendwann an seine Kinder weitergeben kann.
Ich hoffe, dass wir eine Zukunft haben, deswegen mache ich das Ganze auch. Aber ich habe so das Gefühl, dass man, wenn man was machen will, wird man eher gedrängt, bürokratische Auflagen zu erfüllen, anstatt die Sache zu verfolgen, die man eigentlich machen will. Und das bremst das Ganze und nimmt irgendwo auch ein bisschen die Lust, den Betrieb jetzt weiterzuführen, der so lange aufgebaut wurde.
Keine Wettbewerbsfähigkeit mit Gemüsebauern aus dem Ausland, zu viel Bürokratie, immer neue Auflagen, Probleme, die sich immer mehr zuspitzen, sagt Lohnsdorfer. Und dann hat die Streichung der Dieselsubvention letztes Jahr einfach das Fass zum Überlaufen gebracht. Auch der junge Gemüsebauer war mit seinem Trecker bei den Protesten im Saarland dabei. Der Zusammenhalt und die Unterstützung durch viele Menschen, das hat ihm gefallen. Aber haben die Proteste für ihn auch was gebracht?
Eigentlich hat sich seit den Protesten wenig verändert. Für uns jetzt als Betrieb. Betriebswirtschaftlich stehen wir genauso da wie vorher. Immer wenn gesagt wird, wir haben Bürokratieabbau, wird irgendwas weniger gemacht. Auf der anderen Seite kommt es ja wieder dazu. Also eigentlich drehen wir uns im Kreis.
Das sieht Alexander Welsch, Hauptgeschäftsführer des Saarländischen Bauernverbands, anders.
Auch wenn manches nur auf dem Weg ist, muss man trotzdem sagen, dass die Proteste erfolgreich waren. Es ist zum Beispiel erreicht worden, dass die Tarifklettung weiter fortgeführt wird. Die Gewinne in der Land- und Forstwirtschaft schwanken sehr, sehr, sehr stark. Dementsprechend kann der Landwirt über 3 Jahre seinen Steuertarif nachträglich kletten. Auf EU-Ebene zum Beispiel ist das Wichtigste, was zu nennen, ist die Streichung der Stilllegungsverpflichtung. Die Art und Weise, wie das gelaufen ist, verpflichtend 4% der Ackerfläche stillzulegen, das kann es eigentlich nicht sein. Und der Agrardiesel wird im Moment in Stufen abgebaut. Es besteht durchaus Hoffnung, dass mit einer neuen Bundesregierung der Weg zurück beim Agrardiesel nochmal gefunden wird.
Neue Proteste plant der Verband im Moment nicht. Generell hofft man beim Bauernverband, dass die nächste Bundesregierung, anders als die Ampel, nicht im Hauruck-Verfahren Neues für die Landwirte durchsetzt.
Die Hoffnung besteht schon, dass die nächste Bundesregierung mit einem kooperativeren Stil regieren wird und weniger dem Ordnungsrechtsthema sich verpflichtet fühlt.
Auf dem Acker in Liesdorf glaubt Jungbauer Lohnsdorfer nicht dran, dass mit einer neuen Bundesregierung alles besser wird. Er kümmert sich lieber darum, die Verluste aus diesem sehr nassen Jahr auszugleichen und über die Runden zu kommen. Und wenn es sein muss, dann würde er für seine Rechte auch wieder auf die Straße gehen, sagt er.
Auch wenn es politisch vielleicht gar nicht so den großen Effekt hat, aber in der Gesellschaft hat es schon einen Effekt. Hier bei uns im Hofladen haben viele Kunden gesagt, wir fanden das toll, was ihr gemacht habt und wir stehen hinter uns und die Unterstützung ist schon toll zu erfahren und ich würde es wieder tun, ja.
Ein Jahr nach den Bauernprotesten, SR-Info-Reporterin Semin Sagdegi war bei einem Landwirt in Saarlouis. Nach den tödlichen Schüssen gestern Abend in Bad Friedrichshall bei Heilbronn mit 2 Toten gibt es neue Details zum mutmaßlichen Täter, SR-Info-Reporter Luca Bauer.
Die Polizei konnte zusammen mit dem SEK am späten Abend in einem Wohnhaus im rund 30 Kilometer entfernten Seckach im Neckar-Odenwald-Kreis einen 52-jährigen Tatverdächtigen festnehmen. Der Mann soll ein Mitarbeiter des Unternehmens und laut Heilbronner Stimme auch Mitglied in einem Schützenverein sein. Bei der betroffenen Maschinenbaufirma ist seit dem frühen Morgen alles dunkel. Zu groß ist hier überall im Ort der Schock. Einige Anwohner haben mir berichtet, dass sie sich gar nicht mehr aus dem Haus getraut haben. Auch die örtliche Briefträgerin hatte bei ihrer täglichen Route ein mulmiges Gefühl.
Mehr Geld, viel mehr Geld für die Verteidigung. Das verlangt der künftige US-Präsident Trump von den NATO-Staaten. Die Reaktionen aus Deutschland nach den Nachrichten mit Denise Friemann.
Die unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung Ataman hat die Bundesregierung aufgefordert, das soziale Netzwerk X zu verlassen. Ataman sagte dem ARD-Hauptstadtstudio, der Bundeskanzler, die Ministerinnen und Minister sowie die Ministerien würden durch ihre Präsenz die Plattform aufwerten. X sei aber mittlerweile das politische Machtbeeinflussungsinstrument von Elon Musk geworden. Sollte die Bundesregierung das Netzwerk verlassen, so Ataman weiter, dann wäre dies natürlich ein Politikum, aber ein notwendiges. Musk hat Twitter 2022 gekauft, es in X umbenannt, Faktenchecks weitgehend abgeschafft und Regeln gelockert. Desinformation und Hassrede haben dort seitdem stark zugenommen. Viele Jugendämter in Deutschland haben Probleme damit, den Kinderschutz zu gewährleisten. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des WDR unter rund 300 Jugendamtsleitungen. Mehr als die Hälfte von ihnen teilte mit, sie könnten unter den jetzigen Bedingungen den Schutz von Kindern in Not nicht immer gewährleisten. Aus Mangel an Personal, Geld oder Platz sei es in jedem 10. Amt sogar schon zur Gefährdung von Kindern und Jugendlichen gekommen. Über 80% der befragten Jugendämter haben nicht genügend Unterkünfte für Betroffene zur Verfügung. Die Platzsuche kostet den Angaben nach so viel Zeit, dass Mitarbeiter im allgemeinen sozialen Dienst andere Aufgaben aufschieben müssen. Vor dem Landgericht in Saarbrücken wird heute der neue Prozess um Cybertrading fortgesetzt. Im Rahmen der Verhandlung sollen zwei Ermittler des saarländischen Landeskriminalamtes gehört werden. Der 36-jährige Angeklagte hatte gestern gestanden, sich in den Jahren 2017 und 2018 als Finanzberater ausgegeben zu haben. Von einem Callcenter im Kosovo aus habe er Anleger in Deutschland dazu gebracht, Geld in ein betrügerisches Online-Finanzportal zu stecken. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Anklage auf rund 800.000 Euro. Dem Angeklagten droht eine mehrjährige Haftstrafe.
SR Info.
Da ist er noch nicht mal offiziell im Dienst und schon sorgt Donald Trump wieder mal für Verwunderung und Kopfschütteln. Zum Beispiel mit seiner Forderung an die NATO-Staaten, künftig 5% des Bruttoinlandsproduktes für den Verteidigungssektor auszugeben. Dazu spreche ich jetzt mit ARD-Hauptstadtkorrespondent Tim Aßmann. US-Präsident Trump hat also die NATO-Staaten dazu aufgefordert, 5% ihrer Wirtschaftsleistung in die Verteidigung zu stecken. Wie fallen denn die Reaktionen dazu in Deutschland aus?
Unglaube, Kopfschütteln und vor allem nicht machbar. So lässt sich das so ein bisschen zusammenfassen. Denn zur Einordnung, aktuell gibt Deutschland rund 2,1% seines Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung aus. Wenn Donald Trumps Forderung von 5% umgesetzt werden sollte, dann wären das 200 Milliarden Euro pro Jahr bei einem Gesamthaushalt von nur 450 Milliarden Euro. Das ist schlicht nicht zu schaffen. So wird das hier parteiübergreifend auch in Berlin eingeschätzt. Allerdings, man nimmt Donald Trump schon ernst und geht davon aus, dass die USA tatsächlich verlangen werden, dass alle NATO-Staaten, es sind ja 32, ihre Verteidigungsausgaben erhöhen. Und unabhängig davon, was Trump nun gesagt hat, gibt es ja in Deutschland sowieso eine Debatte darüber, dass man mehr Geld in die Bundeswehr investieren muss. Und deswegen gehen die meisten Experten auch schon länger und völlig unabhängig davon, was Donald Trump sagt, davon aus, dass dieses 2%-Ziel mittel- bis langfristig nicht reichen wird, dass da mindestens eine 3 vor dem Komma stehen muss.
Ja, jetzt haben Sie es ja schon angedeutet, es ist ja ein gewisser Balanceakt für die Politiker hier in Deutschland gegenüber Trump. Man muss ja mit ihm auskommen und das auch ernst nehmen, was er eben sagt. Aber was sagen denn SPD, CDU oder auch BSW zu dieser Forderung Trumps?
Also fangen wir doch mal mit dem BSW tatsächlich an. Das Bündnis Sarah Wagenknecht sagt, das ist jetzt einmal mehr Beleg dafür, dass wir uns unabhängiger machen müssen als Deutsche und auch als Europäer von den USA innerhalb der NATO. Das gibt es natürlich auch unabhängig davon, diese Bemühungen zum Beispiel, gibt es ja europäische Initiativen zum Aufbau einer Luftabwehr. Die Stimmen ansonsten aus den Parteien sind eher so, dass man sagen kann, die alle sagen, es ist finanziell nicht machbar. Und manche sagen eben auch, aus ideologischen Gründen wollen sie das nicht. Zum Beispiel der SPD-Bundestagsabgeordnete Stegner, der sagt, das wäre jetzt das falsche Signal. Wir brauchen doch weniger Waffen in der Welt statt mehr. Aber über allem schwebt natürlich die Haushaltsdebatte, die ja in diesen Wahlkampfzeiten eine wichtige ist. Dieses Geld, wo soll das denn herkommen? Und deswegen wird sicherlich diese neue Äußerung von Donald Trump hier auch Einfluss auf den Wahlkampf haben. Die Parteien werden noch einmal mehr Argumente dafür oder dagegen haben, zum Beispiel das Thema Schuldenbremse und deren Reform anzupacken.
Jetzt hat es noch weitere irritierende Äußerungen von Trump gegeben, beispielsweise die Kontrolle über den Panama-Kanal zu erlangen oder auch Grönland zu kaufen oder Kanada einzugemeinden. Gibt es denn da schon Reaktionen aus der deutschen Politik dazu?
Im Großen und Ganzen muss man sagen, sind die deutschen Reaktionen momentan vor allem ein bisschen auf diese Verteidigungshaushaltsdebatte konzentriert, weil das ja eine Debatte ist, die bei uns auch aktuell stattfindet. Aber es wird natürlich auch hervorgehoben, dass zum Beispiel Grönland zu Dänemark gehört und eben damit bei NATO und EU mit dabei ist. Also da sieht man natürlich auch klare Ablehnung gegenüber dieser Forderung von Donald Trump. Beim Panama-Kanal gibt es auch Stimmen, die darauf hinweisen, dass dieser Kanal eben auch für Deutschland als freier Schifffahrtsweg sehr, sehr wichtig ist und dass damit tatsächlich die deutschen und die US-amerikanischen Interessen hier gewisse Schnittmengen haben.
Sagt ARD-Hauptstadtkorrespondent Tim Aßmann, und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Streit ums Geld, das kommt in den besten Familien vor. In Polen geht es darum gerade in der Politik. Bekommt die nationalpopulistische PiS-Partei, die Polen bis Dezember 2023 regiert hat, staatliche Zuschüsse oder nicht? Wenn nicht, dann steht sie vor dem Ruin. Und wenn doch, dann ist es ihr erneut gelungen, die Regierung von Donald Tusk in ihren Bemühungen um eine Rückkehr zur Rechtsstaatlichkeit vorzuführen. Seit Monaten beschäftigt der Streit darüber Polens Justiz, berichtet Auslandskorrespondent Martin Adam.
Es herrscht blankes Chaos in der polnischen Justiz und Premierminister Donald Tusk ist sichtlich genervt. Die letzten Stunden des Jahres 2024 haben wie durch ein Brennglas symbolisch gezeigt, mit welchen Problemen Polen kämpft nach dem jahrelangen rechtlichen Durcheinander. Ich schaue jetzt vor allem in Richtung des Finanzministers. Er braucht jetzt viel Widerstandskraft, moralische Gewissheit und rechtliche Sicherheit, um die polnischen Angelegenheiten gut zu regeln. Der Finanzminister soll zu regeln, denn in Polens aktuellem Streitthema Nummer 1 geht es um viel Geld. Wahlkampfzuschüsse, Parteisubventionen für die PiS-Partei. Die Nationalpopulisten waren im Herbst 2023 abgewählt worden, trotz einer massiven Wahlkampagne, bei der sie sich auch unzulässig mit Steuergeldern beholfen hatten. Politische Informationsveranstaltungen, Werbespots aus Ministerien, all das war letztlich Wahlkampf, bezahlt vom Steuerzahler, befand ein knappes Jahr später im Herbst 2024 auch die staatliche Wahlkommission und kürzte der PiS die Zuschüsse. Infolge der Verstöße werden die Subventionen um 10 Millionen Zloty gesenkt. Wichtiger ist die Frage der Parteizuschüsse. Die Partei wird in den kommenden 3 Jahren keine Zuschüsse bekommen, erklärte damals Sylwester Marciniak, der Vorsitzende der Wahlkommission. Die Rede war von insgesamt umgerechnet bis zu 33 Millionen Euro, die die ohnehin klamme PiS verlieren könnte. Geld, das sie braucht für die anstehende Präsidentschaftswahl. Und hier wird's kompliziert. Denn die PiS legte Widerspruch ein und bekam Recht. Allerdings vor einer Kammer des obersten Gerichts, die PiS in ihrer umstrittenen Justizreform selbst geschaffen hatte. Die sei gar kein unabhängiges Gericht, befand später unter anderem der Europäische Gerichtshof. Die neue polnische Regierung um Donald Tusk erkennt die Urteile schlicht nicht an. Seitdem wird also gestritten, bekommt die PiS das Geld oder nicht? Und was ist in Polen eigentlich noch ein echtes Gericht? Eine gefährliche Situation, sagt Marek Safjan, selbst lange Richter am polnischen Verfassungsgericht und beim EuGH. Das Chaos ist die größte Bedrohung der Demokratie, denn es schafft einen fruchtbaren Boden für Populismus, für eine Stimmung im Land, die das Sicherheitsgefühl völlig zerstört. Tatsächlich ist es ausgerechnet die PiS, die das Chaos gestiftet hat und die jetzt vor Gesetzlosigkeit warnt. Und um das Durcheinander perfekt zu machen, rudert die Wahlkommission kurz vor Silvester zurück und verkündet, die PiS soll ihr Geld doch bekommen. In Polen weiß niemand mehr, welche Entscheidung jetzt gilt. Und in all der Verwirrung taucht Anfang Januar noch eine viel größere Gefahr auf. Im Mai soll ein neuer Präsident gewählt werden und über die Gültigkeit der Wahl entscheiden genau die umstrittenen, von der PiS eingesetzten Richter. Theoretisch, so die Sorge jetzt, könnte sich die Peace selbst nach einer verlorenen Wahl mit juristischen Tricks zurück an die Macht kämpfen.
Österreich steckt aktuell in einer Regierungskrise. Nachdem die Koalitionsverhandlungen gescheitert waren, hatte Österreichs Kanzler Nehammer von der ÖVP seinen Rücktritt angekündigt. Und jetzt soll Außenminister Alexander Schallenberg als neuer Bundeskanzler die amtierende Koalition bis zu einem Regierungswechsel leiten. Weitere Informationen aus Wien von Silke Hane.
Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird den ÖVP-Politiker vorübergehend mit den Regierungsaufgaben betrauen, bis eine reguläre Regierung gebildet werden kann. Van der Bellen hatte am Montag den Auftrag zu einer Regierungsbildung an den Parteichef der FPÖ Herbert Kickl erteilt. Der bisherige Übergangskanzler Karl Nehammer hatte angekündigt, das Amt am kommenden Freitag niederzulegen, nachdem Regierungsverhandlungen mit der SPÖ sowie vorher auch Gespräche mit den Neos über ein Dreierbündnis gescheitert waren. Außenminister Alexander Schallenberg war im Herbst 2021 schon einmal gut 2 Monate lang österreichischer Kanzler. Er war damals nach dem Rücktritt von Sebastian Kurz eingesprungen. Sollte eine Regierung der ÖVP mit der FPÖ zustande kommen, wird Schallenberg dieser nicht angehören. Der Politiker hatte schon vor der Wahl angekündigt, für eine Koalition mit der FPÖ nicht zur Verfügung zu stehen.
Und zum Schluss noch das Wetter. Es regnet und zwar den ganzen Nachmittag über und überall. In höheren Lagen fällt zeitweise auch Schneeregen oder nasser Schnee. Die Temperaturen pendeln sich ein zwischen 1 Grad in Freisen und bis 4 Grad in Sulzbach. Dazu weht ein schwacher Wind. Und auch in der Nacht regnet es kräftig weiter. Da können die Pegel von Bächen und kleinen Flüssen schon mal an der kritischen Marke kratzen. Zum Morgen hin steigt das Thermometer dann wieder auf 4 bis 8 Grad und dazu weht dann ein böiger Wind. Morgen am Donnerstag dann keine wirkliche Überraschung beim Wetter. Es geht weiter mit dichten Wolken und recht kräftigen Regenfällen. Dann können auch Bäche und Flüsse im Saarland mancherorts über die Ufer treten, bei Temperaturen zwischen 4 und 9 Grad. Das war die SR-Info-Bilanz am Mittag. Ich bin Sarah Sasso. Einen schönen Nachmittag hier auf SR Kultur.
SR-Info. Auslandspresseschau.
Die Kommentatoren der internationalen Presse beschäftigen sich auch heute mit Österreich. Seit Montag hat der Chef der in Teilen rechtsextremen FPÖ Kickl den Auftrag zur Regierungsbildung und will zunächst mit der ÖVP sprechen. Der Standard aus Österreich schreibt, die FPÖ fordere von der ÖVP so etwas wie eine Unterwerfungsgeste. Die ÖVP wird sich gut überlegen müssen, wie sie da durchkommt. Kickl bittet ja nicht bloß darum, dass sich die ÖVP-Verhandler die Schuhe ausziehen. Kickl verlangt von der ÖVP, dass sie ihre Ansprüche aufgibt. Was die Haltung betrifft, hat sich die ÖVP ohne dies als sehr flexibel erwiesen. Die hat sie irgendwo aufbewahrt, wo sie ihr nicht mehr in die Quere kommt. Viele Optionen hat die ÖVP ja nicht mehr. Die anderen Parteien hat sie durch, sonst gibt es noch Neuwahlen. Und Kickl hat den Schwarzen deutlich vor Augen geführt, was droht. Besser wird es nicht. Der Schweizer Tagesanzeiger blickt auf mögliche Auswirkungen auf den Wahlkampf in Deutschland. Dass Herbert Kickl in Österreich als erster FPÖ-Politiker Kanzler werden könnte, beflügelt auch die AfD. Alice Weidel rief den Kanzlerkandidaten der Christdemokraten Friedrich Merz umgehend dazu auf, die Brandmauer nun Brandmauer sein zu lassen und nach der Wahl Ende Februar mit der AfD zusammen eine Regierung zu bilden. Weidel ist zwar keine Rechtsextremistin wie Höcke, duldet die Extremisten aber neben sich. Solange die AfD nicht bereit ist, dem Radikalismus in ihren Reihen Grenzen zu setzen, dürfte ihr der Weg an die Macht in Deutschland dauerhaft verwehrt bleiben. Ein weiteres Thema in den internationalen Pressestimmen: die Drohungen Trumps, sogar mit militärischer Gewalt gegen Grönland vorzugehen. Die tschechische Tageszeitung Lidové Noviny fragt sich: Sind Trump und sein Berater Elon Musk wirklich verrückt geworden oder tun sie nur so? Die USA werden weder Kanada annektieren noch Grönland kaufen. Sie werden weder über das Schicksal des britischen Premiers noch über den Ausgang der deutschen Bundestagswahl entscheiden. Trump will nur deutlich machen, dass die bisherigen Automatismen, etwa dass Amerika die Sicherheit Europas garantiert, nicht mehr gelten. Und er möchte seinen Partnern in der NATO einen größeren Beitrag abbringen, als sie bisher leisten. Die norwegische Zeitung Aftenposten kommentiert: In den vergangenen Wochen hat er auch darüber gesprochen, Kanada und Mexiko zu annektieren. Er sagte außerdem, dass die USA die Rückgabe des Panama-Kanals fordern könnten, weil das Land seiner Meinung nach zu hohe Gebühren für die durchfahrenden Schiffe erhebt. Trumps Rhetorik ähnelt auf unangenehme Weise der des russischen Präsidenten Wladimir Putin, wenn der seine Aggression gegenüber Nachbarländern nicht zuletzt der Ukraine rechtfertigt. Das ist eine Denkweise, die in autoritäre Regime gehört. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Emily Seidel.